Liebe Gemeinde, heute feiern wir wieder das Weihnachtsfest, wie alle Jahre wieder. Warum tun wir das? Weil es im Kalender steht. Ich hörte kürzlich ein Lied einer deutschen A-Cappella-Band namens Maybe Bob. Und der Text dieses Liedes beschreibt Weihnachten in Deutschland. Und zwar aus der Sicht eines Türken, der in Deutschland lebt. Und es fängt so an. Was geht ab, Mann? Ganze Stadt sieht krass verändert aus. Kerzen scheinen, Sterne leuchten. Duft von Backen kommt aus jedem Haus. Krass viel Leute sind in Läden, kaufen alles, was sich kaufen lässt. Haben keine Zeit mehr, müssen weiter. Wünschen sich andauernd frohes Fest. Das muss ein ganz komisch Fest sein. Weil kein Mensch mehr hier ist froh. Alle gucken krass gestresst rein. Ich will sein ein guter Deutscher, drum mache ich's auch ebenso. Und am Schluss heißt es dann sinngemäß, die wissen selber den Sinn des Ganzen kaum. Ja, ich denke, der Text trifft die Realität im nachchristlichen Deutschland ziemlich gut. Ist eigentlich ziemlich traurig, obwohl es lustig gemacht ist. Vielleicht haben wir uns auch selber ein bisschen darin wiedererkannt. Aber wir Kinder Gottes, wir kennen noch den Sinn des Weihnachtsfestes. Wir feiern die Geburt Jesu, wo Gott Mensch wird in der Person von Jesus Christus. Die Menschwerdung Jesu wird auf eine einzigartige Weise im Johannesevangelium beschrieben. Und darüber wollen wir nun ein wenig nachdenken anhand unseres Predigttextes in Johannes 1, Vers 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gott wird Mensch. Wenn wir das ein bisschen verstehen wollen, müssen wir uns vielleicht zuerst mal fragen, wer ist denn der Gott der Bibel überhaupt? Und das ist der erste Punkt. Ich fange mal beim Ende an. Da heißt es in Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Das ist eine absolute Aussage hier. Gott kann vom Menschen nicht gesehen werden. Das ist unmöglich. Paulus erklärt in 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16 über Gott. Der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Gott ist der Herrscher des ganzen Alls. Seine Existenz ist ewig, sie ist absolut. Er wohnt jenseits unseres materiellen, sichtbaren Universums. Er wohnt in einer Lichtswelt, die für Menschen absolut unzugänglich ist. Er kann daher mit menschlichen, mit irdischen, sterblichen Augen niemals wahrgenommen werden, da er so weit entfernt ist. Die Frage ist, wie kommt dieser ewige, dieser so ferne, unsichtbare Gott in Kontakt mit seiner Schöpfung? Und da spricht unser Text in Vers 1 und 2 vom Beginn der Schöpfung. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Gott ist ewig. Er ist ohne Anfang, er ist ohne Ende, also ohne Zeit. Und nun gibt es da einen Anfang. Das heißt, da hat was angefangen, da gab es einen Beginn. Und wenn es einen Beginn gibt, dann muss es auch eine Zeit geben. Ja, Zeit ist Beginn und dann finden ein paar Ereignisse statt und dann kommt ein Ende. Das ist Zeit. Ja, unsere Lebenswirklichkeit hier. Gott erschafft einen Anfang als Voraussetzung für die Welt, die Zeit. Und an diesem Anfang stand ein Wort. Ja, was ist schon ein Wort? Es wird so viel geredet. Worte sind Schall und Rauch, sagt man. Aber dieser griechische Ausdruck hier, Logos, bedeutet viel mehr als nur ein Wort im Deutschen, also etwas Gesprochenes, sondern es entspricht dem hebräischen Wort Davar. Was bedeutet eine Realität, ein wirkliches Ding? Also ein Wort beschreibt eine Realität, etwas, was existiert. Und im hebräischen Sinn ist Sprechen daher ein wirkliches Ding geben. Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und jetzt verstehen wir, Gott spricht und dann geschieht etwas Wirkliches. Gott kann niemals lügen und darum beugt sich die Realität seinem Wort. Es geschieht. Und nun erschafft das Wort des Ewigen eine zeitliche Wirklichkeit. Wie geht das? Es geht nur, wenn das Wort nicht nur Schall ist, sondern eine Person ist, die dieses Wort in die Tat umsetzt. Und das erklärt uns Paulus in Kolosser 1, Vers 15. Dieser, es geht um Jesus. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und 2. Korinther 1, Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Wer ist das Wort Gottes? Es ist eine Person. Und diese Person kann nur der Herr Jesus Christus sein, der Sohn Gottes. Gott spricht. Und der Sohn setzt seine Gedanken und seine Pläne in die Tat um. Jesus ist der Garant dafür, dass alle Worte und alle Verheißungen Gottes Wirklichkeit werden. Also wer ist der Schöpfer des Universums? Es ist Jesus, der Sohn. Er tat dies im Auftrag des Vaters. Also in 1. Mose 1 ist schon der Sohn am Werk. Jesus schafft die sichtbare Schöpfung. Im Auftrag des ewigen, unsichtbaren Gottes. Nun zum zweiten Punkt. Wer ist Jesus? Jesus ist der Schöpfer des Universums, haben wir schon gesehen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, aber er ist kein Geschöpf. Steht in Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also klare Aussage. Alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus entstanden. Und gleichzeitig die Umkehrung der Aussage. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden wäre. Das ist eine ganz einfache Logik. Ja? Jesus ist kein Geschöpf. So kann ich mal ein Zeuge Jehovas was gegen sagen. Also ist Jesus selbst Gott. Kein Geschöpf. Kommen wir nochmal auf Paulus zurück in Kolosser 1. Was Jesus bedeutet im Blick auf die Schöpfung. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also vier Dinge werden hier gesagt über Jesus. Er ist nicht nur der Schöpfer des Universums, es ist durch ihn geschaffen. Er ist auch das Haupt des Universums. Er ist vor allem. Und er ist nicht nur der Ursprung des Universums, sondern auch das Ziel des Universums. Also der eigentliche Sinn, ja, die Bestimmung, der Daseinszweck des Universums, wofür es da ist, nämlich für ihn. Und weiterhin ist er der Erhalter des Universums. Alles hat seinen Bestand in ihm. Also Jesus ist der, der die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, mal Goethe zu zitieren. Wie kann nun die diesseitige materielle Schöpfung diesen ewigen, erhabenen, unsichtbaren Gott wahrnehmen oder ihn erkennen? Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also der Sohn tut das. Er offenbart den ewigen, den unsichtbaren Gott. Und er ist auch der Einzige, der dazu in der Lage ist. Weil nur er selber bei Gott ist, weil er selber Gott ist. Er ist der Mittler zwischen dem unsichtbaren Gott und der zeitlichen, der sichtbaren Schöpfung. Jesus macht uns Gott begreiflich. Und er hat uns Gott als den Vater offenbart. Das ist so wunderbar, weil er der Sohn ist, der im Schoß des Vaters ist. Nicht wahr? So, wie tut Jesus das? Hebräer 1, Vers 3. Dieser, es geht wieder um Jesus. Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus tut das durch sich selber, durch seine eigene Person. Er strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Er drückt das Wesen Gottes aus, durch sich selber, durch seine Erscheinung. Und so sehen wir, immer wenn Gott in Kontakt tritt mit seiner Schöpfung, da ist der Sohn am Werk. Es hat da schon mit der Schöpfung begonnen. Gott erschafft sich die Menschen als ein Gegenüber. Er tritt dann in Beziehung zu seinen Geschöpfen. Der da im Paradies gewandelt ist bei Adam, das war der Sohn. Und wie war das dann später nach dem Sündenfall im Alten Testament? Wir hatten ja die Predigtreihe Christus im Alten Testament. Da haben wir viele prophetische Ankündigungen seines Kommens gesehen. Wir hatten Schattenbilder gesehen seines Wesens in bestimmten Personen oder Ereignissen. Aber wo war Jesus selber im Alten Testament? Habt ihr mal drüber nachgedacht? War der so eine Art Zuschauer auf der Reservebank? Nein, er ist selber erschienen. Ihr kennt den Ausdruck der Engel des Herrn. Das Wort Engel bedeutet eigentlich Bote oder Gesandter. Das kann natürlich ein Engelwesen sein. Ja, das hängt vom Kontext ab. Das Wort kommt auch im Neuen Testament vor. Und wird da manchmal auch für menschliche Boten benutzt. Aber der Engel des Herrn, das ist nicht ein Engel. Dieser Ausdruck kommt in der Bibel 62 Mal vor und davon 51 Mal im Alten Testament. In besonderen Situationen erscheint der Engel des Herrn als ein Bote Gottes. Der Gesandte Jahwes, wer sollte das anders sein als der Sohn Gottes? Also ganz deutlich ist es bei der Geschichte mit Hagar in 1. Mose 16. Er kennt die Geschichte. Abrahams Magd Hagar hat gegen ihre Herrin Sarah rebelliert, nachdem sie den Ismael geboren hatte. Und Sarah hat sie dann in die Wüste vertrieben. Und dort begegnete ihr der Engel des Herrn an einem Brunnen. Und er schickt sie zurück und gibt ihr eine Verheißung. Und da heißt es in 1. Mose 16, Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Also hier steht, sie nannte den Namen des Herrn. Also sie nannte den Engel des Herrn nach seinem Namen. Jahwe, ja, und der Herr steht, das steht da Jahwe, der Gottesname. Also für die Hagar war klar, dass sie da gerade Jahwe begegnet ist, dem Gott Abrahams. Also der Engel des Herrn ist der Herr selber. Und das ist wieder Jesus, der Engel des Herrn, die Erscheinung Jahwes im Alten Testament. Bei dieser Begegnung sagt die Hagar dann verwundert, du bist ein Gott des Schauens, heißt es, steht da wörtlich. Ja, wir könnten das so übersetzen, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Du bist ein Gott, der sich anschauen lässt. Wen hat also Mose gesehen in der Wüste? Er hat doch Gott gesehen, 2. Mose 33. Und er, also Jahwe, sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Vers 23, wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Kein Mensch kann Gott anschauen mit seinen Augen und am Leben bleiben. Mose durfte Jahwe mal kurz sehen von hinten. Der ist nicht gestorben. Gott musste ihn schützen. Wen hat er gesehen? Er hat nicht den Engel des Herrn gesehen. Er hat den Sohn selber gesehen, in seiner Herrlichkeit. Mal kurz von hinten. Das war schon erschütternd für ihn. Die Propheten im Alten Testament, Jesaja, Hesekiel, Daniel, die hatten alle Visionen, wo sie Gott schauten. Die sind auch nicht gestorben. Die waren sehr erschüttert. Sie hatten keine wohligen religiösen Gefühle dabei. Daniel, seine göttliche Gestalt, die er den Menschensohn nannte, Daniel 7. Wer nennt sich in der Bibel den Menschensohn? Jesus. Also wen haben die Propheten gesehen? Jesus, den Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit. Also können wir sagen, wenn Gott sich von Menschen anschauen lässt, dann nimmt er eine Gestalt an, die für den sündigen Menschen irgendwie erträglich ist. Sonst würde es nicht gehen. Wenn Gott in Kontakt tritt mit seiner Schöpfung, tut er das immer in der Gestalt seines Sohnes. Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und seiner Schöpfung. Deshalb können wir sagen, wer ist Jahwe im Alten Testament? Nach meinem Verständnis ist das der Sohn. Es ist Jesus, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Nun zum dritten Punkt. Wer ist der Mensch? Warum hat Gott Menschen geschaffen? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Du musst eine Antwort haben auf diese Frage. Die Bibel zeigt uns, Gott wollte seine Herrlichkeit mit uns teilen. Er schuf uns Menschen aus reiner Liebe, damit er ein Gegenüber hatte, mit dem er Gemeinschaft haben könnte. Was ist also der Sinn unseres Lebens? Wozu sind wir geschaffen? Vers 4. In ihm, also im Logos, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Hier steht für das Wort Leben das griechische Wort Zoe. Das meint mehr als nur ein biologisches Leben oder das seelische Eigenleben. Das ist ein anderes Wort. Also biologisches Leben ist Bios und das seelische Leben ist Psyche im Griechischen. Sondern es meint hier ein höheres Leben, ein Leben, was eine Sinnerfüllung anstrebt. Der Sinn unseres Lebens ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das wahre Leben, von dem hier die Rede ist. Und dieses wahre Leben ist wieder im Sohn. Es ist der Sinn unseres Lebens, das uns Jesus erfüllt, der das Licht unseres Lebens ist. Jesus macht es hell. Er erfüllt unser Leben mit Freude, mit Frieden, mit Hoffnung. Und das meint die Bibel hier mit dem Licht. Unsere Realität in der Gegenwart ist leider eine andere, Vers 5. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Menschheit lebt seit dem Sündenfall in der Finsternis. Das heißt, wir sind von Beginn unseres Lebens an in der Trennung von Gott. Wir sind da hineingeboren worden, das haben wir uns nicht ausgesucht. Und daher sind Menschen von Natur aus gottlos. Sie leben in Rebellion, in Auflehnung gegen Gott. Und diesen Zustand nennt die Bibel Sünde. Ohne Gott zu leben, der eigentlich Sinn unseres Lebens ist. Und diese menschliche Existenz in der Sünde bezeichnet die Bibel hier als die Finsternis, Dunkelheit. Und in diese Finsternis hinein leuchtet das Licht des Sohnes Gottes. Von Anfang der Schöpfung an, nicht erst seit der Geburt Jesu. Und die Finsternis konnte das Licht des Sohnes Gottes nicht auslöschen, zu keinem Zeitpunkt. Das ist die gute Nachricht. Der vierte Punkt. Gott, das Wort, wurde Fleisch. Trotz unserer Finsternis, unserer Verlorenheit, sucht Gott ständig die Gemeinschaft zu seinen Geschöpfen. Der liebende Gott will sein Licht den Menschen schenken. Wie kann das geschehen? Gott verheißt in Jesaja 60, Vers 2, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Also Licht kann es nur werden, wenn der Herr, wenn Gott selber das Licht der verfinsterten Menschheit erscheinen würde. Sie kann es nicht von sich aus hell machen. Gott muss da reinkommen, das Licht muss reinkommen. Und so setzt Gott seinen Liebeswillen in die Tat um. Er hat vor 2000 Jahren zunächst seinen Boten gesandt, den Propheten Johannes, den Täufer. Der ist dem Licht vorangegangen. Er hat das Kommen des Lichtes angekündigt. Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Spricht von Jesus wieder. Jesus, der Sohn Gottes, er sollte als das Licht in die Welt kommen. Er ist für alle Menschen gekommen, heißt es hier. Als das Licht, als der Sinn des Lebens. Es gibt keinen anderen. Nur er ist das wahre Licht und er allein kann den Menschen erleuchten in seiner Dunkelheit. Keine Religion kann es, keine Heilslehre, keine Politik, auch kein Wohlstand und kein Reichtum sind dazu in der Lage. Nur eine Person kann den Menschen füllen mit Licht, mit Leben, mit Sinn. Deshalb musste Gott selber Mensch werden, um das zu erreichen. Und er wurde Mensch in der Person Jesu. Das ist das Zentrum der Weihnachtsbotschaft. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, was da drin steckt, das verstehen wir nur, wenn wir verstanden haben, wer Jesus wirklich ist. Er ist der Schöpfer des Alls. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist der Erhalter der ganzen Schöpfung. Ja, er ist der ewige Gott selber. Und im Alten Testament der Gott Israels. Der Schöpfer wird selber zu einem hilflosen Geschöpf. Und dann heißt es hier, er wohnte unter uns. Der kam nicht mal kurz vorbei und dann verschwand dann wieder in seinen Himmel. Sondern der wohnte hier für längere Zeit. Er wohnte in einem menschlichen Körper. Er wohnte eine ganze Lebenszeit da drin. Mit allem, was dazugehört. Den Krankheiten, den Schwachheiten, den Versuchungen bis hin zum Tod. Er wohnte in dem allen, was du auch aus deinem Körper kennst. All das kennt Jesus. Er kennt jede menschliche Regung. Er kennt jede menschliche Erfahrung. Er kennt es aus seinem eigenen Erleben heraus. Nicht vom Zuschauen, nicht von der Theorie. Er hat es selbst erlebt und erlitten. Und darum geht es heute. Der ewige Gott ist dir in Jesus so nahe gekommen, näher, als du dir das jemals vorstellen kannst. Und heute kannst du diesen Gott anschauen mit deinen Augen. Das ist das Kind in der Krippe. So tief hat sich der ewige Gott in der Person Jesu zu uns niedergebeugt. Da liegt er als hilfloser Säugling in der Futterkrippe und macht in die Windeln. So tief. Und da sagt mancher Zweifler, ja, wenn ich dein Gott sehen könnte, ja, dann könnte ich ja auch glauben. Ja, du kannst Gott anschauen mit deinen Augen. Schau in die Krippe. Da liegt er. Abrahams Magd Hagar hatte recht. Du bist ein Gott, der sich anschauen lässt. Wir sehen hier den ewigen Gott in der Futterkrippe liegen. Das ist doch wunderbar. Wo gibt es sowas? Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus, der Sohn, macht den ewigen, unsichtbaren Gott für uns sichtbar. Es gibt es nirgends. Gibt es in keiner Religion, dass Gott Mensch wird. Religion ist der Versuch des Menschen, selber Gott zu werden. Er muss sich spirituell irgendwie emporarbeiten, mit eigener gewaltiger Anstrengung. Eins fehlt noch. Und das ist der fünfte und letzte Punkt, das Leben im Licht. Eine Frage ist noch offen. Wie sollen die Menschen jetzt Anteil haben an Jesus, dem wahren Licht? Vers 7, damit alle durch ihn glaubten. Also durch den Glauben an ihn. Vers 10 und 11, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, es ist eine Tragik, die hier angesprochen wird. Israel war das erwählte Volk des alten Bundes. Sie waren das Eigentumsvolk Gottes. Sie waren in einer besonderen Weise erwählt und gesegnet. Jesus kam zuerst zu ihnen, haben ihn aber nicht erkannt als ihren Messias, als ihren Retter. Sie glaubten nicht an ihn. Was will Gott uns eigentlich geben? Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott will, dass du sein Kind wirst, ein Kind Gottes. Er will dein Vater sein. Er will in einer Liebesbeziehung zu dir stehen. Wie geht das? Durch den Glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Du glaubst an Jesus als den Sohn Gottes, als den Erlöser, der Mensch geworden ist. Und durch den Glauben nimmst du Jesus, den Sohn Gottes, in dich auf. Und so wirst du durch den Sohn Gottes in dir zu einem Kind Gottes. Das ist nicht wunderbar. So einfach ist das. Nur Jesus kann dich zum Kind Gottes machen. Niemand sonst. Und dann lebst du nicht mehr in der Sinnlosigkeit, in der Finsternis deines Daseins. Sondern du hast wahres Leben, du hast Liebe, du hast Hoffnung. Durch Jesus. Was macht ein Kind Gottes nun aus? Am Anfang steht der Glaube, aber das ist nicht bloß irgendeine Überzeugung. Sondern da geschieht was, da geschieht eine reale Veränderung. Du wirst neu geboren, du wirst ein neuer Mensch, du erhältst eine neue Natur. Und was diese neue Natur ausmacht, es wird in Vers 13 beschrieben mit drei Negationen, also was es nicht ist. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Du wirst neu geboren. Und diese neue Geburt geschieht erstens nicht aus dem Blut. Es hat nichts mit Abstammung zu tun. Ja, im Alten Testament waren die Juden Gottes Volk. Und nur als Jude hatte man im Alten Bund Anteil an der Gemeinschaft mit Gott. Und Kind Gottes wirst du auch nicht durch die natürliche Geburt von christlichen Eltern beispielsweise. Die neue Geburt erfolgt zweitens nicht aus dem Willen des Fleisches. Das heißt, sie geschieht nicht durch menschliche Handlungen, wie durch Rituale einer Religion. Also irgendein Formalismus, irgendwelche gesprochenen Bekenntnisse oder Rituale. Auch eine Taufe ohne Glauben macht niemand zu einem Kind Gottes. Die neue Geburt erfolgt drittens nicht aus dem Willen des Mannes. Das heißt, sie geschieht nicht durch Anstrengung oder Mitwirkung eines Menschen. So wie bei der Zeugung eines Kindes ein Mann beteiligt ist, sondern die Gotteskindschaft geschieht durch Zeugung aus Gott. Ja, Gott tut das. Er allein kann das tun. Aus Gnade. So, und hier habt ihr den Heiligen Geist. Wenn du dich so zu Gott hinwendest durch Glauben an Jesus, wir nennen es Bekehrung, dann erhältst du den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist schenkt dir Gott eine neue Natur, eine neue geistliche Natur, die dich erst befähigt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das macht Kind Gottes aus. Hat nichts mit Religion zu tun. Das ist Erlösung. Das ist Realität. Das geschieht hier und heute schon. Ich möchte schließen mit Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du noch in der Finsternis lebst, wenn du noch das Licht suchst, den Sinn deines Lebens, dann bist du heute herzlich eingeladen, zum Kind in der Krippe zu kommen und an den zu glauben, der von der Jungfrau geboren wurde, der gekreuzigt wurde, der auferstanden ist und der lebt in Ewigkeit. Es gibt keinen, der dir in solcher Liebe begegnet. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du eingeladen, täglich mit Jesus zu leben. Im neuen Leben, aus seiner Fülle. Denn in Jesus ist dir die ganze Fülle göttlichen Segens geschenkt. Die ganze Fülle der göttlichen Gnade. Und davon darfst du Gnade um Gnade nehmen. Geht mit Jesus immer nur schrittweise. Wir können seine Gnade immer nur häppchenweise begreifen. Und ergreifen. Aber er hat genug Gnade für dich und für mich. gerade auch in unserer Not, unseren Schwachheiten, unserem Mangel. Und darum lasst uns Jesus heute alle Ehre und Anbetung geben. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du der ewige Sohn Gottes, wir beten dich an. Wir können dieses Wunder kaum erfassen und begreifen, dass du in unser Elend gekommen bist. Aber wir preisen dich dafür und wir bitten dich, Herr, dass wir aus der Fülle, die du gebracht hast, Gnade um Gnade nehmen. Offenbare du dich uns in unserem Leben immer wieder, dass wir dich erkennen und dein Wesen ausstrahlen zu denen hin, die noch in der Finsternis sind. Dir sei Lob und Ehre dafür. Amen. Amen.